Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Man kann das nicht eins zu eins vergleichen. Ne? Trotzdem, wir können ja mal versuchen, uns das vorzustellen, weil dann wird es auch ein bisschen lustig oder absurd. Also angenommen, ihr hättet 50.000 Euro übrig, ja? Haha, ich weiß. Ihr sollt es euch ja auch nur vorstellen, ne? So, 50.000 Euro habt ihr und dafür könntet ihr ein Foto oder ein privates Abendessen kaufen mit Olaf Scholz zum Beispiel, dem Bundeskanzler. Oder mit Robert Habeck. Oder mit Annalena Baerbock. Ja, ich habe schon gesagt, wir sind in Deutschland, ne? Da gibt es sowas nicht, da funktioniert das auch nicht. In den USA schon. Da kann man Fotos oder Abendessen kaufen mit prominenten PolitikerInnen. Denn der Wahlkampf dort ist eben irre teuer und die PolitikerInnen brauchen einfach Geld, sagt Thomas Jäger.
Um eine Vorstellung zu haben, Präsidentschaftskandidaten ab 600 Millionen und das kann auch schon mal eine Milliarde kosten.
Auch Donald Trump bietet solche Events an. Er braucht Geld für seinen Wahlkampf und was mit diesem Geld dann eben passiert, das ist eins unserer Themen im frischen Update-Podcast heute am 3. Februar. Außerdem habe ich gesprochen mit Mara Klein. Mara Klein ist Teil der Vollversammlung des Synodalen Wegs. Das ist die Reformbewegung in der katholischen Kirche. Ab heute wird wieder diskutiert, welche Reformen kommen müssen bzw. welche wichtig sind. Für Mara ist es das hier.
Besonderes Anliegen sind mir natürlich die Handlungstexte aus dem Forum, in dem ich selber mitarbeite, wo es eben gehen wird um das kirchliche Dienstrecht, was nicht verweigert werden darf auf Grundlage geschlechtlicher Identität oder sexueller Orientierung bzw. einer eingetragenen Ehe oder Partnerschaft.
Mehr von Mara dann gleich bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Heute beginnt die dritte Synodalversammlung der katholischen Kirche. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Dieser synodale Weg, das ist der Reformprozess, der angestoßen werden soll. Und dazu treffen sich Bischöfe mit Laien. In den kommenden Tagen sollen wichtige Themen besprochen werden. Frauen im Priesteramt, die Missbrauchsskandale und sexuelle Orientierung. Und das ist ein Punkt, für den sich Mara Klein besonders einsetzt. Ihr geht es im Speziellen um die geschlechtliche Identität. Mara ist 25, kommt aus Halle an der Saale, ist Mitglied der Vollversammlung und dort die einzige nicht-binäre Person. Und wir erwischen Mara gerade in einer kurzen Pause dieser Vollversammlung. Deswegen haben wir das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Mara, du hast in der ARD-Doku »Wie Gott uns schuf« über deine geschlechtliche Identität gesprochen. Wie begegnen dir die Hauptamtlichen denn heute, die ja eine Lehre vertreten, in die du nicht reinpasst?
Bis jetzt hatte ich noch nicht die Gelegenheit, mit Amtsträgern direkt mich darüber aufzutauschen, weil wir alle kurz vor der Versammlung nicht die Zeit dazu hatten, beziehungsweise nicht die Zeit dazu da war. Aber das Thema der Initiative war gerade schon in der ersten Runde sozusagen zum aktuellen Geschehen in der Kirche, wurde Out in Church sehr häufig thematisiert, sehr häufig auch vor allem von unterstützenden Menschen angebracht. Und das hat mich sehr gefreut und berührt. Also an einer Stelle wurde zum Beispiel auch gesagt, nur ein bisschen von dem Mut, den die Menschen bei Out in Church zeigen, wäre nötig, um die Kirche zu einer Kirche ohne Angst für diese Menschen und für Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, zu machen.
Also hast du schon das Gefühl, da ist etwas angekommen, eben auch von eurer Botschaft und das ist auch, ja, zumindest gehört, vielleicht auch ein bisschen verstanden worden?
Ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Also zumindest die Situation von queeren Menschen in der Kirche kann nach der Aktion nicht mehr ausgeblendet werden und sie wird von sehr vielen unterstützt und mitvertreten sozusagen, die sich stark machen eben auch und da die Stimme dazugeben.
Hast du denn das Gefühl, dass gerade ihr jüngeren Laien auch wirklich angehört werdet in dieser Versammlung? Jetzt geht das Ganze noch nicht so lange, ne? Aber trotzdem, was ist so dein Eindruck aus den ersten Stunden?
Das ist schwierig sagbar. Von den Menschen her, die sich auf die RednerInnenliste gesetzt haben, war das Verhältnis von Bischöfen und jungen Menschen, glaube ich, ziemlich ausgewogen. Mhm. Da ist dann die Frage, wer sollte sich auch mehr zu Wort melden, wer hat mehr Stimmrecht? Aber ich würde sagen, das ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass wir jüngeren Synodalen oft als Privatpersonen da sind, die noch nicht oder nicht eingebunden sind in den Machtapparat in der systemischen Kirche und deswegen ein bisschen freier sprechen können.
Was ist denn für dich eigentlich dann jetzt in den nächsten Tagen das wichtigste Anliegen? Also was steht für dich, du hast ja vielleicht auch so eine kleine persönliche Liste, die du dir gemacht hast, was steht da ganz oben?
Es gibt einige Texte, die wir besprechen, die sehr wichtig sind. Also Grundtexte aus den Foren, aber eben besonderes Anliegen sind mir natürlich die Handlungstexte aus den Foren, in denen ich selber mitarbeite, wo es eben in den nächsten Tagen, besonders am Samstag, gehen wird um das kirchliche Dienstrecht, was nicht verweigert werden darf auf Grundlage geschlechtlicher Identität oder sexueller Orientierung beziehungsweise einer eingetragenen Ehe oder Partnerschaft. Dann geht es aber auch um die Aussagen des Lehramts zur Homosexualität und um die Einführung von Segensfeiern für Paare, die sich lieben. Mhm. Und das sind so die drei Texte, die auch meine Themen, die ich besonders vertrete, in der Synodalversammlung spiegeln. Und ich bin sehr gespannt, ob sie durchgehen werden. Ich hoffe es sehr. Und ich bin auch ermutigt jetzt durch den Auftakt der Veranstaltung.
Also wenn du jetzt schon die Segnungen für Homosexuelle ansprichst, hast du da Hoffnung oder glaubst du, dass sich tatsächlich auch was tun wird in den nächsten Tagen, also etwas Konkreteres? Oder wird dann erstmal noch die Grundlage dafür geschaffen für eine Diskussion, die man eben dann irgendwann weiterführen kann?
Nein, also der Handlungstext gibt sehr klare Anweisungen für die Einführung dieser Segensfeiern. Mhm. Also das ist nicht eine Diskussion darüber, ob wir das machen. Das haben wir im Forum ausführlich geführt, diese Diskussion. Sondern es ist jetzt ein Vorschlag, so soll es gemacht werden. Der Text geht in die erste Lesung und wenn er dann in die zweite Lesung kommt, wird er auch verabschiedet später. Und dann obliegt es den Bischöfen in ihren Bistümern, das auch umzusetzen.
Der Münchner Bischof Reinhard Marx und Georg Betzing, der Bischof von Limburg, Vorsitzender der Bischofskonferenz, haben sich ja dafür ausgesprochen, den Zölibat abzuschaffen und den Priestern dann eben zu überlassen, ob sie heiraten wollen oder nicht. Das hört sich ja jetzt fast schon revolutionär an. Wie ordnest du das ein?
Ich denke, den Pflichtzölibat abzuschaffen ist etwas, was auch... Also die Diskussion darüber und ist auf jeden Fall indiziert durch die MHG-Studie, von der wir ja herkommen. Es ist natürlich auch eine Frage von, also ist es wirklich revolutionär oder ist es einfach gesunder Menschenverstand und was uns Studien und die Realität schon lange suggerieren, was besser sein könnte und ein ernsthafteres und ehrlicheres Amt begünstigt. Ja.
Was sich Mara Klein wünscht vom synodalen Weg. Wir haben drüber gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Danke dir fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist die Impfbereitschaft bei Menschen mit Migrationsgeschichte kleiner als bei Menschen ohne Migrationsgeschichte? Über diese Frage ist in Deutschland ja immer mal wieder gestritten worden in den vergangenen Monaten. Und jetzt endlich gibt es dazu mal nicht mehr nur Meinungen, sondern Zahlen und Daten. Das Robert-Koch-Institut hat eine Studie durchgeführt und das Ergebnis, die Impfquote unter Menschen mit Einwanderungsgeschichte, ist ein bisschen niedriger als die Impfquote unter den Menschen ohne Migrationshintergrund. Die Zahlen kommen jetzt 84-92%, also 8% Unterschied. Der ist jetzt nicht riesig, aber ja, da ist ein Unterschied. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Luise Sammann hat mit uns über diese Studie gesprochen und sie sagt, dieser Unterschied, das ist gar nicht das Entscheidende.
Der Migrationshintergrund als solcher taugt nicht als Begründung für diesen Unterschied. Also daraus kann man jetzt keine Schlagzeile machen eigentlich, sondern es geht um ganz konkrete Faktoren, die innerhalb dieser Gruppe dann angeguckt werden müssen, wie zum Beispiel Alter, Bildung, Sprache, diskriminierende Erfahrungen im Gesundheitssystem. Also das sind die eigentlich entscheidenden Punkte. Es wurde zum Beispiel bestätigt, dass je höher der Bildungsgrad, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person geimpft ist. Und genauso, je besser die Deutschkenntnisse, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Person geimpft ist. Also diese Faktoren sind eigentlich das, worauf wir gucken müssen.
Und vor allem hat diese Studie auch gezeigt, die Impfbereitschaft ist höher unter den Menschen mit Migrationshintergrund als bei Menschen ohne. Das heißt, es gibt Nachbesserungsbedarf bei der Impfkampagne der Bundesregierung, sagt unsere Korrespondentin.
Wir haben auch 2 Jahre nach der Pandemie die meisten Informationen wirklich immer noch nur auf Deutsch. Da reicht ein Blick auf die Seite des Robert-Koch-Instituts, die ist auf Deutsch und auf Englisch. Da fehlt eben noch ganz, ganz vieles. Und ein Beispiel, was hier immer wieder genannt wurde, heute auch in der Pressekonferenz, war das Beispiel Bremen. Das ist ja das Bundesland mit der höchsten Impfquote und zugleich mit einer sehr hohen Migrantenquote. Die schaffen das also. Und wie schaffen die das? Genau dadurch. Die haben Informationsmaterial in 12 unterschiedlichen Sprachen, aber vor allem haben sie eine aufsuchende Impfkampagne von Anfang an gefahren. Also die gehen in die Viertel, wo sie eben wissen, dass es besonders Menschen gibt, wo die Barriere eher hoch ist, so ein Impfangebot anzunehmen. Die haben dezentrale Impfzentren aufgebaut. Die gehen über Multiplikatoren ganz viel, um die Menschen zu erreichen. Und all das sieht man dann auch an den Zahlen, was wir einfach flächendeckend eigentlich brauchen.
Da könnte man also dann doch noch einiges nachbessern und auch wichtig einfach die Sprache. Ne? Die ist nicht bei allen MigrantInnen in Deutschland eine Barriere.
Diese Gruppe ist super vielfältig. Wir sprechen da ja gleichzeitig von Menschen, die vielleicht gestern nach Deutschland gekommen sind, kein Wort Deutsch sprechen, in einer Gemeinschaftsunterkunft leben, wie auch von hochqualifizierten WissenschaftlerInnen oder von Menschen, die seit 60 Jahren hier leben. Also die alle in einen Topf zu schmeißen, macht keinen Sinn. Das zeigt diese Studie jetzt auch nochmal.
Impfbereitschaft und Migration. Infos dazu von unserer Hauptstadtkorrespondentin Luise Sammer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einmal ein Selfie machen mit dem Lieblingspromi. Also es gibt ja Menschen, die da wahnsinnig scharf drauf sind und dann warten die extra stundenlang vor Hotels oder vor Konzertlocations, um den Star dann abzupassen und zu einem Foto zu überreden. Fans von Donald Trump müssen das nicht machen. Die brauchen nur wahnsinnig viel Geld. Die New York Times berichtet über eine Veranstaltung in Trumps Anwesen Mar-a-Lago, die es Ende Februar geben wird und bei der man sich eben für viel Geld unter anderem Fotos und auch ein Abendessen mit Trump kaufen kann. Johannes Döbbelt hat sich nochmal reingefuchst ins Thema und auch geschaut, welche Rolle solche Events eigentlich für die Wahlkampffinanzierung in den USA spielen. Johannes, sag doch mal ein paar Preise. Was kostet der Spaß? Mhm.
Also wir fangen erstmal mit den billigen Sachen an, würde ich sagen. Wenn du jetzt $25.000 ausgeben willst, dann bekommst du zwar kein Foto mit Trump, aber immerhin mit einem Republikaner, der jetzt bei den Kongresswahlen im November bei den Midterm-Elections antritt. Und du darfst noch an einem Abendessen teilnehmen, wo auch dieser republikanische Politiker dabei ist. Wenn du jetzt sagst, ach komm, ich bin mal nicht so geizig, $50.000 sind auch drin, dann gibt es besonders gute Plätze bei diesem Abendessen und ein Foto mit Donald Trump. Und wenn du das teuerste Paket nimmst für $125.000, dann kriegst du auch noch ein Foto, also einmal das Foto mit Trump und du darfst an einem privaten Dinner mit Donald Trump persönlich teilnehmen. Mhm. Und du darfst während der ganzen Veranstaltung auch noch für 2 Tage in Mar-a-Lago übernachten. Aber die Übernachtung kostet natürlich nur extra.
Ist klar. Okay, ist nicht im Preis mit inbegriffen.
Nee.
Und dieses Geld, wofür wird das denn gesammelt?
Also offiziell ist das Event dafür da, die republikanischen Kandidaten jetzt für die Midterm-Wahlen im November zu unterstützen. Verschiedene Medien, unter anderem der Guardian und die New York Times, berichten aber, dass Trump fast nichts von seinem eingesammelten Geld an andere Republikaner abgibt. Stattdessen sollen die Spenden wohl vor allem ihm selbst, also Donald Trump, zugutekommen. Und zwar für einen sogenannten Super PAC.
Jetzt muss ich natürlich erstmal fragen, was ist denn ein Super PAC? Ich bin ja auch nicht allwissend, ja?
Nee, so ein Superpack, das steht für Super Political Action Committee. Das sind Organisationen, die extra dafür gegründet werden, um eben Spenden für den Wahlkampf zu sammeln. Es ist nämlich so, dass ein Präsidentschaftskandidat selbst nur ein paar tausend Dollar an Wahlkampfspenden einsammeln darf. Und das reicht natürlich vorne und hinten nicht für den ja wirklich sehr teuren Wahlkampf in den USA. In keinem anderen Land der Welt wird so viel Geld für den Wahlkampf ausgegeben und es wird auch von Wahl zu Wahl immer mehr. Und deswegen sammeln diese Superpacks eben sehr viel zusätzliches Geld ein. Und der Politikwissenschaftler Thomas Jäger, der sich gut mit dem politischen System in den USA auskennt, der hat mir das heute genauer erklärt.
Da kam man auf die Idee, man kann sozusagen Organisationen machen, die formal nichts mit den Kandidaten zu tun haben, die aber so viel Geld einsammeln können, wie sie wollen. Da gibt es keine Beschränkung, die aber dann in Wahrheit doch mit den Kandidaten verbunden sind.
Ja, und Thomas Jäger sagt auch, diese Superpacks und die Dinner und Fotos, die für viel Geld an Spender verkauft werden, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das haben andere Politiker in der Vergangenheit genauso gemacht. Nur bei Trump seien halt die Preise jetzt ein bisschen höher.
Aber das Ganze zeigt ja auch wieder mal, wie sehr es im US-Wahlkampf eben dann aufs Geld ankommt. Das ist ja schon irre.
Ja, deswegen gibt es auch immer wieder mal Kritik an diesen Superpacks, weil die ja wirklich unbegrenzt Geld einsammeln können. Da gibt es kein Limit und somit können dann auch Unternehmen, Verbände, Gewerkschaften oder reiche Privatpersonen eben viel spenden und damit Einfluss nehmen. Aber auch kleinere Spenden von jetzt vielleicht nur ein paar Dollar an diese Superpacks sind möglich und die spielen inzwischen auch eine größere Rolle als früher. Also da kommt dann halt bei mehreren Millionen von so privaten kleinen Spendern natürlich auch einiges zusammen.
Heißt das denn dann auch, wer die meiste Kohle einsammelt, gewinnt?
Nee, das nicht unbedingt. Also zwar braucht man tatsächlich sehr viel Geld, um überhaupt für die Präsidentschaftswahl anzutreten, sagt Thomas Jäger.
Um eine Vorstellung zu haben, Präsidentschaftskandidaten ab 600 Millionen. Und das kann auch schon mal eine Milliarde kosten.
Aber nur mit viel Geld gewinnst du halt auch noch keinen Wahlkampf und wirst auch nicht unbedingt Kandidat für deine Partei. Das hat man bei der Wahl vor 2 Jahren, 2020 ja zum Beispiel, ganz gut bei Michael Bloomberg gesehen. Der ist ja auch Milliardär und wollte Präsidentschaftskandidat werden für die Demokraten. Bloomberg hat dann mehr als 1 Milliarde Dollar ausgegeben, eben nur um erstmal Kandidat seiner Partei zu werden. Aber am Ende hat das ja nicht geklappt. Es wurde Joe Biden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Donald Trump, für die Wahl in 2 Jahren. Sieht ja im Moment sehr danach aus, dass er wieder als Kandidat für die Republikaner antreten will. Also er braucht natürlich Geld, aber daneben muss er auch mit anderen Mitteln möglichst viele seiner Parteikollegen und dann später die Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen.
Ein Foto und ein Abendessen mit Donald Trump kann man buchen, wenn man 125.000 Dollar investiert. Was das über die Wahlkampffinanzierung in den USA verrät, das hat uns Johannes Doppelt erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
SchülerInnen fühlen sich von der Politik in der Pandemie alleingelassen, seit vielen Monaten schon. Und wie groß der Frust im Moment ist, das zeigt sich in einem offenen Brief, den fast 100 SchulsprecherInnen und mehrere LandesschülervertreterInnen und Vertreter an Politiker wie zum Beispiel Karl Lauterbach geschrieben haben. Ihre Belastungsgrenze ist erreicht, steht da, und dass die Situation nach 2 Jahren Pandemie an den Schulen unerträglich sei. Wir wollen wissen, was denn eigentlich gerade passiert an den Schulen, und weil eben auch LehrerInnen ein Teil dieser Situation sind, habe ich nachgefragt bei Franziska Hense, die ist 30, Sonderschullehrerin und auch integrativ eingesetzt an einer Gesamtschule im Süden von Schleswig-Holstein. Hallo Franzi.
Hallo.
Franzi, wie ist denn die Situation an deiner bzw. an deinen Schulen? Es sind ja 2. Gibt es da zum Beispiel noch Präsenzunterricht?
Wir haben vollen Präsenzunterricht. Natürlich sind einige SchülerInnen gerade in Quarantäne oder in Isolation, weil sie zum Beispiel infiziert sind. Wir haben fast täglich in den Klassen, in denen ich eingesetzt bin, dass SchülerInnen getestet werden und nach Hause gehen. Es sind immer nur vereinzelt SchülerInnen. Und an den Schulen passiert das aber, also an beiden Schulen, und das bekomme ich Region mit, es ist so, dass ganz, ganz viele SchülerInnen in Quarantäne sind und teilweise auch Lehrkräfte. Das stellt uns natürlich vor große Herausforderungen. Teilweise schaffen wir es, sie dann online zuzuschalten in einigen Stunden, wenn das WLAN denn hält. Und manchmal versorgen wir sie eben aus der Distanz. Manche verlieren wir auch ein Stück weit, solange sie zu Hause sind. Das ist schwierig.
Zu den Testverfahren würde ich gerne noch wissen, was ist denn da deine Erfahrung? Also funktioniert das tatsächlich gut? Erfahrt ihr das denn schnell, also auch eben was die neuen Infektionen angeht?
Also wir haben das aktuell seit den Weihnachtsferien so, dass wir nicht mehr 2, sondern 3-mal die Woche testen. Damit fühle ich mich persönlich auch schon etwas sicherer in der Schule, wobei das Gefühl von Sicherheit immer noch weit weg ist. Und das sind ja dann aber nur Selbsttests. Das sind nicht diese PCR-Pool-Testungen, wie wir sie aus anderen Bundesländern, zum Beispiel NRW, kannten, die das ja auch nicht mehr haben.
Genau.
Und da kriegen wir nur ein positives Ergebnis und dann geht die Schülerin oder der Schüler nach Hause, muss abgeholt werden oder darf eben allein nach Hause gehen, je nach Alter. Und dann müssen die zum PCR-Test. Und dann sind wir ein bisschen auf die Zusammenarbeit der Eltern angewiesen oder auch der SchülerInnen, die uns dann mitteilen, hey, hier, das PCR-Testergebnis ist positiv oder negativ, und die uns dann eben Bescheid sagen, wann sie wiederkommen.
Die SchülerInnen, die jetzt diesen offenen Brief geschrieben haben, die fordern ja eigentlich das, was eben ganz, ganz lange schon in der Diskussion ist, unter anderem eben eine bessere digitale Ausrüstung für den Distanzunterricht eben oder die berühmten Luftfilter. Hat sich da eigentlich was getan in den vergangenen 2 Jahren, oder muss man einfach sagen, nee, da ist nichts passiert?
Also an meiner Stammschule, da wo ich quasi auch angestellt bin, haben wir jetzt seit, ich glaube, 2 oder 3 Monaten flächendeckend WLAN. Das ist schon ganz gut, aber das kommt natürlich viel zu spät. Unsere Dienstgeräte haben wir vor Weihnachten erhalten und konnten da aber auch erstmal keine Programme draufspielen, weil erst geklärt werden musste, welche wir draufspielen können. Sodass ich momentan immer noch mein Privatgerät nutze, weil ich weiß, es funktioniert und das ist entsprechend auch gesichert und kann mich erst so langsam mit diesem Dienstgerät beschäftigen. Das geht jetzt aber bald los. Allerdings sind wir jetzt ja auch schon fast beim Jubiläum der Pandemie in deutschen Schulen. Am 13. März 2020 wurden sie geschlossen. Jetzt haben wir Februar 2022. Da fällt mir manchmal nicht mehr so viel zu ein.
Ja, es ist nachvollziehbar, ganz ehrlich an der Stelle. Was ist mit den Luftfiltern? Wie ist das bei euch in den Klassenräumen? Gibt es die oder nicht?
Haben wir nicht. Wir haben CO2-Messgeräte an der Förderschule, die leuchten dann irgendwann orange und dann wissen wir, oh, jetzt müssen wir öffnen. Meistens machen wir schon vorher auf fürs Gefühl.
Also lüften,
CO2-Luftfilter,
ne?
Ja, lüften. Mhm, genau, lüften, genau. Lüften, lüften. Das ist natürlich im Januar, Februar ganz angenehm, weil es sprichwörtlich saukalt ist. Und auch die SchülerInnen natürlich sagen, oh, es ist zu kalt, können wir nicht zumachen. Nein, wir müssen, guck, die Ampel ist auf gelb, jetzt wir müssen warten, bis sie grün ist. Aber Luftfilter habe ich nicht gesehen in Schule, seit 2 Jahren nicht.
Ich komme nochmal auf diesen Brief zu sprechen, weil mich einfach interessiert, so wie du das einschätzt oder wie deine Situation eben ist. Die Schülerinnen sagen ja außerdem oder fordern, also wir brauchen einfach mehr Pädagogen und Schulpsychologen auch. Wenn ich das jetzt mal umgekehrt interpretiere, würde das ja bedeuten, dass im Moment diejenigen, die da sind, einfach auch gar nicht genug abdecken oder leisten können, so von der Betreuung her. Hast du das Gefühl, du hast da noch mehr übernehmen müssen in der letzten Zeit oder fühlst du dich da an irgendeinem Punkt vielleicht auch überlastet?
An irgendeinem Punkt? Also bei mir ist es persönlich so, dass ich keine Klassenleitung habe, sodass ich diesen ganzen Verwaltungsaufwand, den eine Klassenlehrerin oder ein Klassenlehrer hat, gerade nicht habe. Ich bekomme das aber bei den Kolleginnen mit, die Klassenleitung sind, und das sind ja die meisten, dass es so viel Verwaltungsaufwand, dass schon die Dienstälteren, die erfahrenen Kollegen, die eigene, bei denen ich gedacht hätte, die haut nichts aus dem Hemd, selbst die fühlen sich überlastet und sagen, es ist zu viel, wir schaffen es nicht. Und wir haben ja auch Lehrkräftemangel. Das haben wir ja auch nicht erst seit der Pandemie, sondern schon seit Jahren. Und der verschärft sich immer weiter, weil auch nicht genug dafür getan wird, dass wir genügend ausgebildetes, gutes Personal in die Schulen bekommen. Und natürlich sind das Dinge, die passen nicht zusammen. Mehr Aufgaben, weniger Menschen, die diese erledigen. Und bei mir geht es im Moment noch, aber es gibt auch die Tage, da mache ich um 17 Uhr den Laptop zu, weil ich sage, ich kann nicht mehr. Ich muss
auch mal
Pause machen.
Mhm. Ja. Franzi, dann drücke ich dir und der Kolleginnenschaft erstmal die Daumen für die kommenden Wochen, weil Danke. Die Corona-Situation wird uns ja auf jeden Fall erstmal noch erhalten bleiben. Über die Situation an den Schulen, Franziska Henze, danke fürs Gespräch, das wir vor der Sendung geführt haben.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen soll es losgehen und dann das. 6 weitere Corona-Fälle im deutschen Olympiateam und das kurz vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking. Alexander Bleik berichtet für uns aus Peking. Alex, weißt du, wen das jetzt eigentlich betrifft? Also SportlerInnen oder ist es eher der Betreuerstab?
Das wissen wir noch nicht. Der Deutsche Olympische Sportbund hat das als Top Secret erstmal eingestuft, hat da noch keine Informationen zu preisgegeben. Wir wissen also nicht, ob aktive oder Betreuende jetzt betroffen sind. Wir wissen, dass alle ohne Symptome sind und sozusagen direkt in ein Corona-Hotel verbracht wurden, wo sie isoliert sind vom Rest der Mannschaft, um niemanden weiter anstecken zu können. Das, was wir wissen, ist, dass durch die Anreise es naheliegt, dass Eishockeyspieler und nordisch Kombinierte betroffen sein könnten, weil die sollten heute kommen.
Es gab ja schon 2 weitere Corona-Fälle, also nicht weitere, vorab eben schon Corona-Fälle, die Eiskunstläufer Nolan Segert und ein Betreuer eben aus der Delegation. Was macht das mit der Stimmung im deutschen Team?
Ja, der Druck ist ganz groß. Wir müssen uns ja alle Sportler, Trainer, wir Journalisten täglich einen PR-Test unterziehen morgens. Und das alleine das Prozedere schon, weil die abnehmenden, betreuenden Tester da in einem Komplettanzug vermummt sind mit so einer Skibrille auf und so gar nichts in so einem Ranlassen an sich. Und das ist schon so ein bisschen unheimlich. Und jeder hofft natürlich jeden Tag, dass dieser Test auch wieder negativ ist. Und wir wissen, die Einschläge auch durch Omikron, die sind sehr, sehr nahe und man kann dem kaum entgehen. Und diese Blase, in der wir alle leben, soll ja verhindern, dass wir uns anstecken. Aber das ist de facto durch den Kontakt, den wir natürlich haben bei Interviews oder so, gar nicht zu 100% möglich.
Jetzt sind die Corona-Sorgen natürlich das eine. Dann gibt es aber eben auch noch die Kritik am Austragungsort. Das ist das andere große Thema. Einige Länder boykottieren die Spiele ja diplomatisch, schicken keine politischen VertreterInnen nach China, eben wegen der Kritik an den Menschenrechtsverletzungen. Wie wird das diskutiert im deutschen Team?
Ja, es wird kontrovers diskutiert. Es gibt Stimmen, die sagen, meine Güte, wir haben ja 4 Jahre uns darauf vorbereitet. Jetzt lasst uns bitte mal Sport treiben. Für viele hängt ja auch der Job davon ab. Die sind ja Berufssportler, die trainieren, um sich ins olympische Schaufenster zu stellen und Sponsoren zu akquirieren beispielsweise. Und wollen nicht, dass das sozusagen natürlich auch in einem schlechten Licht dann steht. Und dann gibt es natürlich auch andere, die sagen, nee, wir müssen uns auch äußern. Wir müssen auch Flagge zeigen und wir müssen auch mal sagen, dass das keine gute Wahl des Austragungsorts gewesen ist. vor 7 Jahren, als Peking den Zuschlag bekam. Aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass München ja damals auch im Topf war und die Bewerbung zurückgezogen hatte nach einer Abstimmung im Kreis München und in Garmisch.
Werden denn eigentlich Athletinnen oder Athleten ihrer Kritik auch irgendwie Ausdruck verleihen? Also zum Beispiel, indem sie der Eröffnungsfeier fernbleiben. Weißt du dazu was?
Also da hat sich niemand explizit geäußert, diese Form des Protests zu nutzen. Aufgrund der angesagten Kälte und der Tatsache, dass ja die meisten Sportlerinnen und Sportler auch oben in den Bergen sind und der Weg runter nach Peking doch ziemlich lange dauert, wird es sowieso mutmaßlich nur eine sehr kleine Mannschaft sein, die morgen aus deutscher Sicht dort einmarschieren wird. Angeführt ja von den beiden Fahnenträgern, von Claudia Pechstein, der Eisschnellläuferin, und Francesco Friedrich, dem Bobfahrer. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch Sportlerinnen und Sportler beispielsweise Pressekonferenzen nutzen werden, um ihre Meinung dann kundzutun.
6 weitere Corona-Fälle im deutschen Olympiateam. Aktuelle Infos habt ihr bekommen in Deutschlandfunk Nova von Alexander Bleik aus Peking.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fast 3 Milliarden UserInnen hat Facebook, das größte und mächtigste soziale Netzwerk der Welt. Und wer von euch bis hierhin mitgehört hat, denkt sich jetzt vielleicht, gewesen. Facebook verliert nämlich Nutzerinnen und Nutzer. Die sind einfach lieber woanders unterwegs. Und das Unternehmen Meta, ja, wo sich ja dann eben auch Facebook befindet, das verliert eben massiv an Wert an der Börse. Time to say goodbye? Oder was passiert jetzt mit uns und Facebook, falls ihr überhaupt jemals da gewesen seid? Denn jüngere Menschen sind eben sowieso woanders. Stefan Beuting mit einem Abgesang auf den Facebook-Account.
Manchmal kommt das Ende ganz plötzlich.
Das Letzte, was ich mit Facebook gemacht habe, war, dass ich die App von meinem Handy geworfen habe.
Viel häufiger, aber langsam mit Ansage.
In meinem persönlichen Umfeld ist das eine Tendenz, die ich seit ungefähr, ich würde mal sagen, ungefähr 5 Jahren beobachte.
Allerdings ist Simon Hurts Umfeld auch speziell. Viele Medienaficionados, also Kollegen aus der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, wo er als Autor arbeitet, und auch Kontakte über seine Mitarbeit im Social Media Watchblog. Dort schreibt er einen kostenpflichtigen Newsletter über alles, was mit sozialen Netzwerken zu tun hat. Und gerade tut er das über Facebook. Die sinkenden Kurse, die Abwanderung der Nutzer und die Frage, wann diese beispiellose Erfolgsgeschichte erste Risse bekommen hat.
Ich glaube nicht, dass es den einen Moment gibt.
Beim Zählen kommen wir auf insgesamt 3 Erklärungen. Nummer 1, einer der vermeintlich größten Datenskandale aller Zeiten, der es sogar bis vor den US-Kongress gebracht hat.
Do you think you have a moral responsibility to run a platform that protects our democracy? Yes or no?
Congresswoman, yes.
Datenmissbrauch und Wahlbeeinflussung im Gespann mit der Firma Cambridge Analytica.
Wobei ich persönlich bezweifle, dass das für viele Menschen wirklich ausschlaggebend ist. Ich glaube, das ist eher so eine mediale Sichtweise, dass danach dann immer geschrieben wird, und jetzt wird der große Exodus einsetzen. Es passiert eigentlich nie, weil am Ende muss man sagen, wenn Menschen Datenschutz wirklich wichtig wäre, dann würden sie Facebook nicht benutzen.
In der Folge kamen noch weitere Datenskandale mit dem Effekt, dass das Facebook-Stuhlbein da zumindest schon mal angesägt war.
Ich glaube, eher viel wichtiger ist das Aufkommen von TikTok.
This one right here is called TikTok for Business and this one is how to make money on TikTok.
Kurze Videos, starker Algorithmus. Der Versuch, das mit dem eigenen Angebot Reels abzupuffern, hat aus Simons Sicht nicht ganz funktioniert. Die Netzwerkeffekte, die zu wahrer Größe führen, die wirken auch bei der Konkurrenz. Und die können auch in umgekehrter Weise durchschlagen. Nämlich dann, wenn auf einmal die Luft raus ist und auf einmal eine ganze Generation junger User weg ist.
Die jüngere Altersgruppe, sie melden sich halt erst gar nicht mehr auf Facebook an, sondern sind nur auf TikTok. Und das hat auch Mark Zuckerberg in dem Call mit InvestorInnen mehrfach gesagt, wie groß die Konkurrenz ist, die Facebook da von TikTok spürt. Bei Menschen unter 30 ist Facebook nicht mehr die Plattform to go. Das Ding ist einfach nicht mehr cool.
18 Jahre ist Facebook gerade geworden. Im normalen Leben volljährig, in der digitalen Netzzeitrechnung ein biblisches Alter. Das wird dann klar, wenn wir uns überlegen, wer schon alles mal da war und wer es nicht mehr ist. Ich zum Beispiel war mal bei StudiVZ. Für alle, die das nicht kennen, das war früher Facebook auf Deutsch.
Nein, ich war, glaube ich, fast so ein bisschen zu spät dran. Ich war ganz kurz bei den Lokalisten.
Und irgendwo müsste ich auch, glaube ich, noch so einen MySpace-Account haben.
Auch das so, ja, ich hatte einen Account.
Dann gab es noch Vine und Clubhouse. Beim Bingo gestorbener oder dahinsiechender Plattformen merken wir schnell, ja, es gibt welche, die auf einmal weg waren. Und nein, keiner von uns ist besonders traurig deswegen.
Aber es ist einfach überhaupt kein Verhältnis zu dem, was Facebook heute ist. Und die Dominanz ist nicht ansatzweise da. Also ich glaube, quasi dieser ständige Vergleich, das mahnende Beispiel MySpace zeigt, der trägt nur so halb.
Denn Fakt ist, Facebook ist ja weiterhin hochprofitabel. Und die Dachmarke Meta Platforms, die investiert auch gerade in dieser Sekunde schon wieder unvorstellbare Summen ins Next Big Thing.
An den vergangenen Jahr 10 Milliarden, im kommenden Jahr nochmal ungefähr 10 Milliarden, die sie damit verbrennen. Aber wenn es einen Konzern gibt, der, glaube ich, so eine komplette Neuausrichtung stemmen kann, dann ist Facebook/Meta sehr gut dafür aufgestellt, einfach weil diese ganzen Legacy-Plattformen laufend noch so viel Kohle abwerfen.
Für einen Abgesang wäre es also viel zu früh.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.